Das Radio 1 und Rundschau Spezial mit Jan Vesper und Jan Siegel.
Und damit guten Abend, herzlich willkommen live aus dem City Hotel im schönen Welzow.
Richtig, wir sind live heute hier. Ich habe es mir gemerkt, von der B169 aus Richtung Cottbus links rum und dann in Welzow nochmal zweimal links rum und dann sind sie schon da. Allerdings ist der Saal schon sehr, sehr voll. Herzlich willkommen hier im City Hotel. Und deswegen sind wir heute Abend hier.
In knapp 20 Jahren soll die Verstromung der klimaschädlichen Braunkohle in Deutschland Geschichte sein. Wie das funktionieren kann und was danach kommt, hat die sogenannte Kohlekommission im Auftrag der Bundesregierung auf 336 Seiten zu Papier gebracht. Ein Kompromiss, der nur wenige voll und ganz zufriedenstellt, der aber dennoch als Masterplan für die Zukunft von Regionen wie der Lausitz gilt. Die wesentlichen Punkte: bis 2038 soll der Ausstieg aus der Kohle abgeschlossen sein. 40 Milliarden Euro will der Bund den betroffenen Regionen für den Strukturwandel zur Verfügung stellen. Die Strompreise sollen weitgehend stabil bleiben. Für die Abschaltung ihrer Kapazitäten sollen die Energiekonzerne entschädigt werden. Die Diskussion um den Abschlussbericht der Kohlekommission ist entbrannt. Die einen fordern, das mühsam ausgehandelte Paket wieder aufzuschnüren. Andere wollen es so schnell wie möglich in Gesetze gießen und mit der Umsetzung beginnen. Wir diskutieren die Frage, wie weiter nach der Kohle. Heute Abend in Welzow, einer Stadt am Rande des Tagebaus, die seit Jahrzehnten mit und von der Braunkohle lebt und deren Ortsteil Proschim weiterhin von Abbaggerung bedroht ist. Das Radio 1 und Rundschau Spezial. Wie weiter nach der Kohle? Jetzt live aus dem City Hotel in Welzow.
Und das sind unsere Gäste heute Abend. Christine Herntier, die Bürgermeisterin von Spremberg, die auch mit in der Kohlekommission gesessen hat.
Und auch in der...
So viel Zeit muss sein. Genau.
In der Kohlekommission saß auch Hannelore Wottke aus Welzow. Sie ist Stadtverordnete hier für die Allianz für Welzow.
Jörg Steinbach ist bei uns, der Wirtschaftsminister Brandenburgs. Herzlich willkommen.
Bei uns heute Abend ist auch der Lausitzbeauftragte der Brandenburger Landesregierung, Klaus Freitag.
Und auch sein sächsisches Pendant, nämlich Stefan Rode, der Lausitzbeauftragte des Freistaates Sachsen.
Den weitesten Anreiseweg hatte heute aus Hamburg Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Guten Abend.
Bei uns ist Thorsten Pötsch, der Oberbürgermeister von Weißwasser.
Und aus Cottbus zu uns gestoßen ist der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Cottbus, Knut Deutscher.
Und eingeladen haben wir natürlich auch die Bürgermeisterin von Welzow, Birgit Zuchold, auch bekennende Radio 1-Hörerin. Sie ist allerdings im Urlaub. Schöne Grüße von hier dorthin. Frau Wottke, monatelang hat die sogenannte Kohlekommission im Auftrag der Bundesregierung zusammengesessen, gestritten und beraten. Dann die entscheidende Runde, die entscheidende Sitzung, die sich bis in die Morgenstunden des 26. Januar hineingezogen hat. Alle waren sich einig, nur Hannelore Wottke aus dem Welzower Ortsteil Proschim hat Nein gesagt. Warum konnten Sie diesem Kompromiss nicht folgen, Frau Wottke?
Ich muss Sie erst mal korrigieren. Ich bin aus Welzow, nicht aus dem Ortsteil Proschim. Proschim ist ein Ortsteil von Welzow. Proschim war im Programm erst mit vorgesehen, dass es nicht abgebaggert wird. Und im Endbericht nachher tauchte dieser Passus gar nicht mehr auf, da ich ja in der Lausitz alle Betroffenen vertrete, die von Abbaggerung und Tagebaurand betroffenen sind. Ist es meine Pflicht, ich will ja noch mit gutem Gewissen in den Spiegel gucken können, dafür zu stimmen, also dagegen zu stimmen. Und das war meine Begründung. Proschim soll bleiben und das ist mein Veto.
War das auch der Grund dafür, dass letztlich diese Sitzung so unfassbar lang gedauert hat, bis in die Morgenstunden?
Teilweise ja, denn wir konnten uns absolut nicht annähern. Und wie gesagt, wir haben dann bis früh um 5 getagt, immer in verschiedenen Gruppen. Es ging immer so weiter und es gab keine Annäherung.
Frau Herntier, Sie waren auch dabei. Was waren denn bis zuletzt die Knackpunkte für Sie?
Ja, natürlich hatten wir im Laufe des des Nachmittags und des frühen Abends den Bericht im Wesentlichen ausverhandelt. Es ging ja über Monate die Arbeit an dem Bericht. Und zum Schluss ging es um das Thema Ausstieg. Es ging aber auch darum, und das ist sehr, sehr wichtig, was in diesem Bericht geschrieben wird. Wie wird der Ausstieg begleitet? Nicht nur durch die Maßnahmen für den Strukturwandel, sondern auch, welche Überprüfungspunkte werden gesetzt. Aber ja, es ist so, zum Schluss war das Ausstiegsdatum, das mögliche Enddatum, muss man sagen, war schon der Knackpunkt bis zum Schluss.
Lassen Sie uns mal beim Ausstiegsdatum bleiben. 2038, das steht jetzt im Bericht. Hart umkämpft. Es gibt ja die Umweltschützer, die würden am liebsten sofort aussteigen, wie wir gestern wieder in diversen Aktionen gesehen haben. Es gibt die Energieunternehmen, die würden am liebsten bis in die 40er Jahre weiterbaggern. Wie fest ist aus Ihrer Sicht dieses Jahr 2038, Frau Hantli?
Nun, ich kann die verschiedenen Wünsche und Befindlichkeiten der unterschiedlichen Interessengruppen schon verstehen, aber wir sind bei diesem Thema nicht beim Wünsch dir was. Wir reden hier über eine der Säulen des Industriestandortes Deutschland. Wir reden über eine sichere Stromversorgung und das haben wir uns ja in Monaten angestrengter Arbeit erarbeitet, welche Voraussetzungen überhaupt dafür geschaffen werden müssen, damit ein Kohleausstieg überhaupt vollzogen werden kann. Da steht an erster Stelle natürlich, dass Deutschland als einziges großes Industrieland ja schon einmal relativ schnell beschlossen hat, dass man auch aus Atom aussteigen will. Und für die Mitglieder der Kommission, auch für mich, ich komme ja auch aus dieser Energieregion, war von Anfang an klar, dass auch nicht nur die Frage nach dem Datum beantwortet werden muss, sondern dass es um die wichtigen Punkte Systemstabilität, Versorgungssicherheit und auch Preise geht. Und es ist gut, dass diese vier Checkpoints eingeführt wurden, wo das immer wieder abgeprüft wird. Aber wie gesagt, ich verstehe auch die andere Seite. Aber wir sind nicht bei Wünsch dir was, wir haben es mit einem der zentralen Themen zu tun. Und dass dieser Kompromiss gelungen ist, da haben wirklich alle einen großen Anteil dran. Wir haben alle unsere Kröten schlucken müssen, ich auch.
Frau Wodke, ich würde Ihnen vielleicht noch, gestern bei der Baggerbesetzung gab es auch ein Kommando, das sich Hannelore Wodke nannte. Ja, was halten Sie von der Aktion?
Ich habe daran überhaupt keine Aktie. Also mich hat das selbst überrascht und ich habe erst am Abend darüber erfahren. Und ich war auch ganz entsetzt, da mir aus der Ausschusssitzung, in der ich teilgenommen habe, sogar Bedrohungen noch entgegengebracht wurden. Also ich stand da wie Max in der Sonne.
Überflüssig?
Ja.
Dazu ist noch zu sagen, das ist, glaube ich, der aktuelle Stand, dass diese 23 Leute, die gestern die Tagebauanlagen in Welzow hier gleich um die Ecke und in Jenschwalde besetzt haben, heute im Laufe des Tages, ich glaube, das zieht sich bis in den Abend hinein, dem Haftrichter in Cottbus vorgeführt wurden bzw. werden. Jörg Steinbach, 2038 ist das magische Datum. Sie haben noch, bevor das Papier in trockenen Tüchern war, gefordert, mit den Maßnahmen, die drinstehen, möglichst schnell zu beginnen, möglichst noch in dieser Legislatur. Was bedeutet denn jetzt diese Zeitmarke 2038 für das Land Brandenburg?
Der Hintergrund ist das, was immer wir jetzt dort verabredet haben, in dem Riesenanhang, der ja auch nochmal ein bisschen geordnet werden muss und dem sozusagen nochmal ein bisschen ein roter Faden gegeben werden muss. All diese Dinge brauchen ungefähr 5-6 Jahre an der Stelle, bis sie überhaupt eingerichtet sind. Ob das jetzt ein Eisenbahnbau ist, ob das die Einrichtung eines Forschungsinstitutes ist, ob es andere Maßnahmen sind, die da drinstehen. Und dann brauchen diese Dinge nochmal ungefähr 5 Jahre, bis sie ihre Wirkung entfaltet haben. Das heißt also, das, was für uns sehr wichtig war, dass wir den Menschen hier in der Region darstellen können, dass es neue Arbeitsplätze geben wird, dass es weiterhin ein Wirtschaftsstandort hier unten im Süden Brandenburgs bleiben wird. Das wird 10 Jahre brauchen, bis sozusagen der Beweis geführt ist, wenn Sie so wollen. Und je später wir damit anfangen, desto schlimmer an der Stelle ist es. Also insofern dränge ich tatsächlich auf die Zeit, bin sehr froh, dass im Augenblick angestrebt wird, dass die gesetzliche Umsetzung im Entwurf im Mai schon vorliegen soll, was wirklich die Hoffnung macht, dass, sage ich mal, spätestens mit dem nächsten Haushalt von den Mitteln anfangen, Gelder zu fließen, die jetzt verabredet worden sind, über das jetzt hier Sofortprogramm hinaus.
Ja, soweit ich weiß, waren ja mal 60 Milliarden im Gespräch, jetzt sind es 40 geworden. Können Sie damit gut leben? Die Hälfte ungefähr soll ja in die Lausitz fließen.
Also ich glaube, dass das eine Zahl ist, mit der man absolut leben kann, vor allen Dingen, wenn man auch noch etwas anderes mit dabei berücksichtigt. Es kommen ja andere Faktoren nochmal dazu. Es sind ja zusätzliche Gelder auch nochmal verabredet worden, um die stromintensiven Industrien zu schützen, falls durch den Ausstiegspfad die Strompreise in die Höhe gehen oder die Netzentgelte entsprechend steigen. Auch da sind nochmal in diesem Paket, ich gucke nochmal nach rechts, 20 Milliarden, wenn ich es richtig im Kopf habe, an der Stelle drin. Die muss man eigentlich formal auch nochmal dazu rechnen. Also ist es, die landen zwar nicht hier in der Region, sondern in ganz Deutschland, muss man dazu sagen. Die sind nicht nur hier auf die Regionen beschränkt. Aber das sind andere Kosten, die auch noch mit dran sind. Ich glaube, wenn man alles zusammenrechnet, das Gesamtpaket vermutlich sogar 70 Milliarden. Und für mich ist eigentlich mehr der Punkt, dass ich sage, das habe ich auch vor langer Zeit schon gesagt, das Geld an der Stelle ist sehr schön, aber der Inhalt interessiert mich mehr. Ich möchte eben sehen, dass wir wirklich den Menschen und der Region eine Perspektive geben können. Und Gelb ist an der Stelle nicht alleine das sei allein selig machen, sondern das, was wir aus dem Geld machen.
Herr Steinbach, glauben Sie, wir sind ja hier im Welzow und Welzow, ein Teil von Welzow, Proschim und der Wohnbereich 5 oder so, sind bedroht immer noch vom Tagebau. Also es ist immer noch nicht entschieden, ob der Tagebau abgebaut wird. Glauben Sie, dass man dieses Teilfeld 2 noch angehen wird?
Das ist eine gute Spekulation. Ich habe dazu eine eigene Meinung. Aber die darf ich, kann auch begründen, warum jetzt hier nicht so öffentlich an der Stelle sagen. Das ist schlussendlich ein gewisser Eingriff in die Rechte, die die LEAG hat. Und wenn ich hier an der Stelle jetzt sage, wir können Proschim von der Agenda nehmen, dann kommt im nächsten Augenblick der Chef der LEAG zu mir und sagt, dafür wollen wir die Entschädigung von dir persönlich haben. Also insofern werde ich da sehr vorsichtig sein, in sozusagen Aussagen zu machen, die in die Rechte von jemand anders eingreifen. Aber ich zitiere mal die vorhin hier schon angesprochene Bürgermeisterin, die sich ja da sehr deutlich positioniert hat und gewisse Wahrscheinlichkeiten formuliert hat, wie es hier weitergehen wird. Und ich glaube, dass sie da eine gute Einschätzung hat.
Martin Kaiser, Sie haben für Greenpeace Deutschland mit in dieser Kohlekommission gesessen. Und nun steht das Enddatum 2038 für die Abschaltung des letzten Kraftwerkes in Deutschland auf diesem Papier. Das verwundert ein bisschen, dass Sie damit leben können. Das ist ja noch für die Forderungen, die es von Umweltschützern bisher immer gab, und ein recht langer Zeitraum, also fast 20 Jahre.
Ja, wir haben ja am Ende der Kohlekommission haben wir dem Gesamtpaket zugestimmt, weil uns wichtig war, zum einen, dass es losgeht, vor allem im Westen mit der Abschaltung von Kohlekraftwerke, aber gleichzeitig, und da haben wir auch immer die regionalen Vertreterinnen und Vertreter unterstützt, zu sagen, wir brauchen auch eine neue Perspektive in den Kohleregionen und haben da eben auch diese sehr umfangreichen Pakete, die mit in dem Konzept standen, auch mit unterstützt. Wir haben an zwei Punkten Probleme gehabt mit dem Bericht, haben auch ein Sondervotum eingelegt. Das eine war das Jahr 2038. Das ist nicht im Sinne von Paris. Da konnten wir an dieser Stelle nicht mitgehen, wollten aber das Gesamtpaket nicht riskieren durch unsere Nichtzustimmung zu dem Gesamtpaket. Aber an dieser Frage, glaube ich, ist es nicht gelungen, einen gesellschaftlichen Konsens zu erzielen. Denn eins ist klar. Letztes Jahr in Sachsen, in Brandenburg, war die Temperatur 2 Grad über dem Durchschnitt. Wir hatten eine Dürre in Norddeutschland, in Ostdeutschland, wie sie noch nie da gewesen war. Wir hatten heftigste Regenfälle. Das wird häufiger passieren. Da wird die ganze Gesellschaft mit beeinträchtigt sein. Und ich glaube, da an dieser Frage brauchen wir einen gesellschaftlichen Konsens. Deswegen haben wir zugestimmt, weil ab 2026 überprüft wird, macht es Sinn im Sinne des Pariser Klimaschutzabkommens oder nicht. Der zweite Punkt, wo wir große Probleme hatten, aber trotzdem zugestimmt haben, war eben Proschim und Pödelwitz jetzt hier im Osten, die Ortschaften, die nicht mehr abgebaggert werden müssen. Und ich glaube, da einen gesellschaftlichen Befriedung der Debatte auch hinzubekommen, das ist jetzt, glaube ich, Aufgabe, Herr Steinbach hat es gesagt, glaube ich, der Politik, da jetzt frühzeitig Klarheit zu schaffen. Weil je länger das unklar ist, desto weiter wird es virulent bleiben. Und die Kommission hat ja den Auftrag, eine gesellschaftliche Befriedung der Debatte hinzubekommen. Und da werden wir weiter mitarbeiten, dass das gelingt.
Nun gibt es weitaus radikalere Ansätze. Wir haben gerade schon erwähnt, gestern und heute sind Tagebauanlagen besetzt worden, hier in Welzow Süd und auch im Kraftwerk Jenschwalde, mit der Forderung eben sofort raus aus der Kohle. Das sagt eben der Kopf dieser oder die Vereinsvorsitzende ist es, glaube ich, von Ende Gelände. Die meinte also, wir müssen hier sofort aus der Kohle aussteigen. Halten Sie sowas für einen sinnvollen Beitrag in dieser Debatte?
Also ich sehe es sehr positiv, dass die junge Generation sich einmischt in die Debatte. Denn es ist die Generation, die das ausbaden muss, was wir ihnen einbrocken im Bereich Klimaschutz. Und die Auswirkungen wird die junge Generation zu tragen haben. Und die wird ein Vielfaches dessen kosten, was wir jetzt in den Kohleausstieg investieren. Aber es wird eben auch dramatische Folgen haben mit Flucht nach Deutschland, nach Europa, in anderen Weltregionen, die sehr viel stärker noch davon betroffen sind. Deswegen habe ich vollstes Verständnis dafür, und sehe es auch mit großer Zuversicht, dass die jungen Menschen, gerade auch die Schülerinnen und Schüler, jetzt auf die Straße gehen und sagen, die Politik hat nicht gehandelt. Deswegen gab es ja auch die Kohlekommission, weil die Politik nicht gehandelt hat. Und ich glaube, jetzt ist die Chance, da umzukehren. Dass wir sofort aus der Kohle aussteigen, wäre wünschenswert, aber es ist nicht machbar. Wir hatten ja einen Plan vorgelegt, wie man bis 2030 aussteigen kann, die Region mitnehmen und trotzdem im Sinne des Pariser Klimaabkommens zu handeln.
Knut Deutscher.
Herr Steinbach? Darf ich ganz kurz dazu etwas sagen? Für die Motivation zu protestieren, dafür habe ich auch Verständnis. Für die Art und Weise, wie protestiert worden ist, habe ich kein Verständnis. Und ich bin schon der Meinung, dass jeder von uns sich hier irgendwo an unsere geltenden Gesetze zu halten hat. Und es ist, sag ich mal, auch gerade für die Menschen, die hier jetzt davon umgekehrt betroffen sind und die wir umgekehrt davon überzeugen müssen, dass wir einen verantwortungsvollen Kompromiss geschlossen haben, eine Provokation, wenn dieser Protest mit illegalen Mitteln an der Stelle durchgeführt wird. Das geht zu weit. Protest kann sich auch anders artikulieren.
Okay, danke. Knut Deutsche, Sie sind der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Viele Ihrer Betriebe leben zumindest indirekt von der Kohle. Haben Sie ein unwohles Gefühl, wenn Sie an das Jahr 2038 denken?
Ja, da haben wir erst mal jetzt ein ungutes Gefühl, weil wir nicht ganz so sicher sind, ob das alles so gelingen wird. Aber das kann auch, glaube ich, gar keiner haben, ein gutes Gefühl, weil wir bei vielen Dingen, die jetzt festgeschrieben sind, ja, Minister Steinbach hat es gerade gesagt, auf lange Horizonte schauen. Und da ist natürlich doch eine gewisse Ungeduld derzeit da.
Haben Sie einen Plan, wie Sie bis 2038 jetzt agieren wollen?
Na gut, also man sieht es mir persönlich an, dann wäre ich, wenn der liebe Gott es will, 80 Jahre alt. Also da habe ich jetzt eher die Verantwortung an andere dann weiterzugeben. Und da gibt es viele junge Handwerker, die natürlich uns jetzt die Frage stellen, werde ich hier in Zukunft noch meine Existenz erfolgreich durchführen können? Und da haben wir gemeinsam mit der IHK, der BTU, der Wirtschaftsinitiative Lausitz und dem UVB vor 3 Jahren bereits eine Gesellschaft gegründet, die hätte weiter sein können bei der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen. Aber sie hat auch erste Erfolge vorzuweisen. Und auf diesem Gebiet arbeiten wir zum Beispiel gemeinsam jetzt hier in der Region weiter, damit die Betriebe, die jetzt existieren, auch in Zukunft den Menschen hier Arbeitsplätze bieten, junge Leute ausbilden können. Wir haben zum Beispiel einen Gerüstbauer, der hat vor etlichen Jahren hier noch in der Region für die Lehrer gearbeitet. Jetzt ist das nicht mehr notwendig. Der hat jetzt mit seinem Sachverstand, seinem Team, baut er die Gerüste bei Kraftwerken in Polen.
Glauben Sie nicht, dass gerade so ein Strukturwandel oder sowas Neues auch viel neue Arbeit bringt?
Wir sind jetzt, und so ist Handwerk eigentlich gestrickt, erstmal so aufgestellt, dass wir uns auf die Chancen konzentrieren, dass wir versuchen, diese Chancen auch, die Betriebe versuchen, die zu nutzen. Aber dazu braucht es natürlich auch, ich denke, hier in der Region, dass wir uns mal darauf verständigen, wo wollen wir eigentlich hin, welche Ziele haben wir für die Zukunft. Und dann müssen die verschiedenen Akteure in ihrem Bereich die Dinge bearbeiten. Und da ist unser Thema als Handwerkskammer zum Beispiel, den Berufsnachwuchs im Handwerk gut auszubilden und wer das möchte, fit zu machen für eine Selbstständigkeit im Handwerk. Denn wenn es dem Handwerk gut geht, dann geht es der Region gut.
Dieser Kohleausstieg in knapp 20 Jahren hat ja noch andere Komponenten, die bedacht werden müssen. Herr Steinbach, Sie sind schon energisch dabei in der Diskussion. Ich wollte zu sprechen kommen noch kurz auf die Strompreise und die Stabilität der Strompreise dann. Wie wollen Sie die garantieren?
Bevor ich Ihnen auf diese Frage antworte, ich muss hier noch mal gegenhalten, Herr Deutscher. Wenn dieser Abend irgendetwas gebracht hat, und ich sage mal, ich glaube, wir haben alle, die wir dabei waren, gegenseitig voreinander Respekt bekommen. Wir sprechen uns nicht ab, dass jeder durchaus ein absolut positives Motiv hat bei dem, was er dort verfolgt hat. Und bei diesem Konsens ist jetzt eine Verabredung rausgekommen, vorhin von diesen zitierten 40 Milliarden Euro für die drei Revierte für die Strukturentwicklung. Glaubt denn bitte irgendjemand, dass diese Chance für diese drei Reviere ein zweites Mal kommt? Garantiert nicht. Also müssen wir aus dem jetzt eine Chance machen. Wir müssen mit Optimismus an der Stelle an die Sache rangehen. Wir haben 150 Seiten mit Projekten vollgeschrieben an der Stelle, die, wenn, wie ich immer sage, wenn wir dieses Menü zu Ende gekocht haben, dann wird es der Lausitz an der Stelle besser gehen als bisher. Und wir müssen mit dieser Einstellung reingehen. Wenn ich mit einer pessimistischen Einstellung in diese Entwicklung reingehe, dann habe ich schon verloren. Und diesen Weg will ich nicht vertreten. Ich will einen positiven Weg nach vorne vertreten, wo es am Ende hier besser aussieht, als es heute der Fall ist. Das wollte ich hier nochmal ganz deutlich sagen.
Aber Steinbach, dann machen Sie es doch mal konkret. Welche Projekte, welche Vorhaben wollen Sie denn zuerst anfassen?
Wir haben zwei Kategorien von Projekten. Das eine sind die Projekte, wo wir gemeinschaftlich, glaube ich, alle der Meinung sind, die müssen so oder so gemacht werden. Weil wenn wir hier bestimmte industrielle Entwicklung haben wollen, müssen wir Voraussetzungen schaffen über Infrastruktur. Das sind die Verkehrsanbindungen. Das sind Präferenzen an der Stelle in der modernen Telefonie, in der Datenübertragung, in all diesen Dingen. Die müssen in 5 Jahren auf einem deutlich anderen Niveau bis in den ländlichen Raum hinein hier an der Stelle realisiert sein.
Das ist schon mal ein großes Abenteuer.
Wenn wir das an der Stelle haben und wir nehmen die beiden großen Industrieparks in Schwarze Pumpe und in Schwarzheide, wo gezeigt worden ist, wie man durch eine geschickte Ansiedlung unterschiedlichster Firmen, die am Ende durch ihre Synergie Betriebsbedingungen gegenseitig schaffen, die günstiger sind, als sie an anderen Standorten erreichbar sind, dann wissen wir, wie die Blaupause aussieht, um auch für andere Industrien dieses hier zu schaffen. Und wenn wir Ideen aus der Ansiedlung der außeruniversitären Forschung, die darauf angelegt ist, diese Spin-offs zu generieren, wenn wir die in diese Industrieparks versehen mit dieser Infrastruktur an der Stelle reingekommen, so wie es in Schwarzheide und in Schwarze Pumpe heute schon der Fall ist, dann werden wir hier Leuchttürme in der Region haben, wo sich andere Bundesländer nach umgucken.
Dann lassen Sie uns das große Thema Ausstiegsdatum 2038 an dieser Stelle abschließen und das große Thema Strukturwandel hier nochmal offiziell beginnen. Herr Pötsch, da hinten steht da, der Oberbürgermeister von Weißwasser. Ihr Ministerpräsident Kretschmer hat vorgeschlagen, schon im Laufe der Debatte um den Abschlussbericht der Kohlekommission zum Beispiel die Bundeswehr oder andere Behörden anzusiedeln in der Lausitz und meinte, dass eine Garnison eine Stadt wie Weißwasser oder Spremberg schon retten könne nach dem Strukturwandel. Sehen Sie das ähnlich?
Also ist eine gute Idee, aber es kann nur ein Teil sein. Wir reden ja vielfach hier über Industriearbeitsplätze und gut bezahlte Industriearbeitsplätze. Und wir wissen auf der anderen Seite, wir haben ja die Armee sozusagen seit vielen, vielen Jahrzehnten vor den Toren der Stadt Weißwasser. Es sind ein paar Arbeitsplätze dort generiert, aber die Leute, die dort zum Üben kommen, und die dort angesiedelt sind, die sind nicht unbedingt aus der Region und haben dann auch weniger Wertschöpfung. Es kann begleitend sein, bin ich voll dafür, aber es kann eben jetzt Städte wie Spremberg oder Weißwasser nicht retten.
Also in welchem Maße leben Sie jetzt noch von der Kohle?
Also bei uns Weißwasser, wir sind jetzt hier in Brandenburg, aber um das mal vielleicht zu verdeutlichen, wir waren mal über 38.000 Einwohner und sind jetzt noch 16.300 Einwohner. Und durch den Niedergang eben A in der Braunkohle sind ja viele tausend Arbeitsplätze schon abgebaut worden und B in der Glasindustrie haben wir eben diese Menschen eben verloren. Ne? Und
was sind Ihre Ideen für den Strukturwandel?
Ja. Ideen sind eben das, was vorhanden ist. Also ich bin jetzt nicht der Verfechter zu sagen, es muss irgendwas Großes kommen. Wir wissen, wenn wir Abhängigkeiten aufbauen, wie von der Braunkohle, was da passiert ist. Mein Credo und das auch vieler Kollegen ist, das, was vorhanden ist, zu stärken. Also sprich diese kleinen Unternehmen, die wir viele, viele hier vor Ort haben in der Lausitz, unter die Arme zu greifen, mit Forschung und Entwicklung auszustatten, beziehungsweise auch Synergien zu schaffen, dass die zusammenarbeiten können, um daraus auch eine Wertschöpfung eben zu erhalten. Und wenn jede Firma, die jetzt hier vorhanden ist, 5% mehr Arbeitsplätze schaffen könnte in den nächsten 20 Jahren, dann haben wir dort auch eine jede Menge Arbeitsplätze eben generiert, die teilweise auch im Industriearbeitsplätze sein können. Auf der anderen Seite ist es schön, eine Ansiedlung zu bekommen oder mehrere Ansiedlungen, wo eben mehrere hundert, mehrere tausend Leute arbeiten können, aber die Gefahr ist immer, man kann schnell da sein und auch wieder schnell weg sein. Siehe Dresden, die ganze Solarindustrie.
Herr Pötsch, halten Sie es denn für möglich, dass Weißwasser auch vielleicht zum Verwaltungsstandort kriegt? Ich meine, Sie haben die Glasfachschule, die ja auch immer noch leer steht, glaube ich. Ja. Da haben Sie Platz eigentlich, auch für Verwaltung?
Definitiv, wir sind doch schon in den ersten Gesprächen mit Sachsen und von den dort aufgeschriebenen, in den Bericht aufgeschriebenen Arbeitsplätzen, die in der Verwaltung oder Behördenarbeitsplätze, wie es so schön heißt, geschaffen werden sollen, würde ich gerne 200 bis 300, gerne auch 400 eben in unsere Stadt bringen, weil die Gebäude sind da, die Kommunen haben sich vorbereitet, die haben Gebäude ersteigert, so wie die ehemalige Glasfachschule und es wäre ein Standort, zum Bahnhof sind es 5 Minuten zu Fuß, also es könnte auch flankierend sein, dass man dort eben diesen Wandel in Bezug auf die Demografie eben entgegenwirken könnte, auch mit Behördenarbeitsplätzen.
Dann gibt es sehr, sehr viele Ideen für den Strukturwandel. Die Frage ist nur, wer hat letztlich den Hut auf? Wer nimmt sich dieser Aufgaben an? Da gibt es zwei Lausitz-Beauftragte, nämlich einen des Landes Brandenburg. Das ist Klaus Freitag. Die Landesregierung hat ihn nach Cottbus geschickt und verortet. Und dann gibt es noch einen für den Freistaat Sachsen. Das ist Stefan Rohde und er sitzt im Wirtschaftsministerium in Dresden.
Ich glaube, er sitzt in der Staatskanzlei.
Oder in der Staatskanzlei.
Aber wichtig ist, dass wir Stefan Rohde, glaube ich, erstmal selber ein bisschen vorstellen lassen, denn er ist erst am 29.
Ja, ganz
Januar
frisch im Amt.
Vom Kabinett zum Lausitzbeauftragten gemacht worden, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Denn bisher, da gab es auch eine Umstrukturierung, glaube ich, in der sächsischen Staatskanzlei.
Sagen Sie kurz, wie es dazu gekommen ist.
Ja, also wie gesagt, am 29. hat das Kabinett beschlossen, eine Abteilung einzurichten in der Staatskanzlei, die eben die Ergebnisse der Kohlekommission umsetzen soll im Land, den Kontakt zu den Akteuren, zum Bund, zu den europäischen Institutionen, aber natürlich auch zu den Nachbarländern aufnehmen soll. Zum anderen aber natürlich auch zusammen mit der kommunalen Ebene, mit den Akteuren vor Ort, also Industrie, Gewerkschaften, IHKs, den Handwerkskammern und so weiter, versuchen soll, also die Ergebnisse, diese Listen umzusetzen. Und wir haben quasi so eine Art Dreisprung jetzt vor uns. Es geht los mit einem landeseigenen Programm, was wir als Mitmachfonds bezeichnen. Da sind also jeweils für das Jahr 2019 und 2020 rund 3 Millionen Euro eingeplant, bei denen sich aber erstmal kleine Initiativen bewerben können. Da geht es also um Angebote, die im Großen in diesen Listen, sage ich mal, diesen berühmten Listen, die also als Anhang zu dem Bericht vorhanden sind, nicht enthalten sind. Das geht relativ zügig los. Wir werden das also im April in die Wege leiten. Es ist ein Wettbewerbsverfahren. Es richtet sich an Unternehmen, richtet sich aber auch an Vereine, an Privatleute im kulturellen Bereich, aber auch im unternehmerischen Bereich, also ganz breit aufgestellt und wird dann im Juli abgeschlossen. Der zweite Sprung ist ja das, was sowieso schon am Laufen ist. Das sind diese Sofortmaßnahmen, die beim Bundesfinanzministerium momentan zur Prüfung liegen. Das sind Sofortmaßnahmen aller Länder. Da reden wir über 150 Millionen Euro und hoffen, dass es möglichst schnell kommt. Man versicherte mir, als ich jetzt begonnen habe, dass es also so im Februar, März der Fall sein würde. Selbst konnte ich mit den beteiligten Akteuren im Finanzministerium noch nicht sprechen, aber ich hoffe, dass es also sozusagen der Fall ist. Und dann kommt ja das Dritte, das sind diese großen Projekte, die Listen. Da reden wir ja einmal über 1,3 Milliarden Euro, die der Bund im Rahmen eines Maßnahmengesetzes zur Verfügung stellen will und nochmal um 0,7 Milliarden Euro, die quasi zur freien Verfügung in Anführungsstrichen, also wir wissen noch nicht ganz genau, was der Bund da plant, aber in sozusagen zur freien Verfügung zur Verfügung stehen sollen. Und da gilt es jetzt, den Kontakt aufzunehmen. Wir haben also jetzt die anderen Ministerien beteiligt, lassen das priorisieren und auf Grundlage dieser Priorisierung und Maßnahmen gehen wir auf die Kommunen konkret zu und sehen uns das an. Und das ist sozusagen der Prozess, der jetzt die nächsten Wochen uns begleiten wird. Und wir gehen davon aus, dass wir eine Klarheit haben, auch über dieses große Maßnahmenpaket, weil es gar nicht anders geht zeitlich. Also es betrifft wahrscheinlich alle Länder, bis zum Mai. Und dann wissen wir ungefähr, wo der Fahrplan hingehen könnte. Aber es ist natürlich auch ganz klar, dass wir, weil wir reden ja über 20 Jahre ab heute. Und also ich bin 2038, werde ich genau in Pension wahrscheinlich gehen, so Gott will. Also wenn das dann der Fall ist, hoffen wir, dass wir da aber auch erste Ergebnisse dann über das Maß hinaus sehen werden. Also und vielleicht noch eins, also ich sehe das ehrlich gesagt nicht ganz so pessimistisch. Also im Gegenteil, ich sehe es optimistisch. Es ist eine große Chance. So viel Geld und auch guter Wille, wie er jetzt vorhanden ist, von allen Akteuren auf ganz breiter gesellschaftlicher Basis, ist eine große Chance, um hier weiterzukommen und etwas zu schaffen.
Herr Rode, wissen Sie, was mir noch fehlte? Eine Vernetzung mit Ihrem brandenburgischen Kollegen Freitag.
Ja, aber die ist ja vorhanden.
Die ist vorhanden.
Ich wollte gerade mal Klaus Freitag fragen, ob er ein bisschen neidisch ist. Abteilungen, ja. Ich hab Klaus Freitag kürzlich besucht in seinem sehr repräsentativen Büro. Sieht ungefähr aus wie das Archiv der Rundschau im Keller irgendwie. Ja. Also sind Sie ein bisschen neidisch auf Ihren Kollegen in Sachsen?
Nee, also wir haben im letzten Jahr ja schon mit dieser Maßnahme gestartet und ich glaube, was wir in Brandenburg mehr als richtig gemacht haben, wir sind zu den Menschen gekommen, wir sind aus Potsdam, wir sind in die Lausitz gekommen, wir haben das Thema Lausitzbeauftragter bei den Menschen in der Region in Cottbus verortet. Dass es noch ein bisschen rustikal aussieht, auch das ist eine Übergangsphase, aber ich sag mal, wenn man anfängt, auch eine Region zu entwickeln, umzubauen mit den Menschen, dann hat das auch ein bisschen was mit Bauen zu tun und dann kann man auch mal noch ein bisschen auf Kartons und Zwischenkartons sitzen, das wird auch noch repräsentativer, also da sind wir sehr zuversichtlich. Was die Zusammenarbeit anbelangt, mein Kollege hat gerade schon von dem Dreisprung, also der Dreiklang heißt hier die Region. Also das, was Frau Herntier und Herr Pötscher organisiert haben, die Lausitzrunde. Und das heißt, die beiden Länder Brandenburg und Sachsen. Und wie sagen unsere Ministerpräsidenten immer, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Vielleicht ab und zu mal eine Lausitzer Rundschau. Aber ich sage mal, wir sind auf dem Weg, dass wir da wirklich gut abgestimmt sind. Weil die Lausitz kann nur als Lausitz gewinnen. Also wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir Lausitz auch von Nieder- und Oberlausitz her denken, ich glaube, dann haben wir keine Chancen, dann sind andere Regionen wie das Rheinland da im Vorsprung und deshalb ist ganz wichtig und da, glaube ich, sind wir uns auch einig alle, Brandenburg und Sachsen müssen da an einer Strippe ziehen.
Sie sind nach wie vor beim Radio 1 und Rundschau Spezial live aus Welzow. Wir diskutieren heute die Frage, wie weiter nach der Kohle. Der Anlass ist natürlich der Abschlussbericht der sogenannten Kohlekommission, die im Auftrag des Bundes viele, viele Monate gesessen, beraten und getagt hat. Einer, der dabei war, war eben Martin Kaiser, der Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Man bringt Sie natürlich immer mit einem schnellen Kohleausstieg in Verbindung. Welche Ideen haben Sie denn für einen ausgewogenen Strukturwandel für die Menschen, zum Beispiel hier in der Lausitz?
Was ich inspirierend fand in der Kohlekommission, in Diskussionen da, dass wir jetzt in dem Paket auch die Perspektive als energieproduzierende Region im 21. Jahrhundert mit erneuerbaren Energien die Infrastruktur hier auch zu nutzen, die da ist. Und ich glaube, wenn man hier jetzt die entsprechenden Akteure findet im Bereich der erneuerbaren Energien mit den Erfahrungen hier in der Region zusammenbringt, glaube ich, kann die Lausitz wirklich eine Zukunft haben als energieproduzierende Region. Wir haben bei dem Energieversorgungssystem der Zukunft, brauchen wir Speicher, wir brauchen vernetzte Energiesysteme, wir brauchen Sektorkoppelung mit anderen Sektoren der Landwirtschaft, der Mobilität. Ich glaube, hier ist eine Riesenchance. Und wenn ich dann noch höre, dass 5G hier in der Region jetzt tatsächlich mit Vorrang betrieben werden soll, glaube ich, steckt da eine Riesenchance, wo wir auch diese Vision von einer 100%igen Energieversorgung hier in Deutschland mit einem zeitlich gestaffelten Ausstieg aus der Kohle, glaube ich, gut verbinden lässt.
Wenn Sie jetzt da ansetzen, wo wir heute sind, mit den Bedingungen, die wir jetzt hier heute in der Lausitz haben, wo würden Sie zuerst ansetzen?
Ich glaube, es geht darum, einerseits die großen Energieversorgungsunternehmen jetzt mit an Bord zu bringen. Zum einen mal eine klare Aussage zu machen zu Proschin und Pödelwitz, dass die nicht mehr abgebaggert werden. Ich glaube, das würde der Region gut tun. Und dann könnte man den Blick dann auch nach vorne richten. Und dann eben auch mit einer konkreten Planung, Ausstieg aus der Kohle, Einstieg in eine neue Energieversorgung, dann auch die Akteure hier vor Ort mitzunehmen, neue Akteure reinzubringen. Und ich glaube, wenn die Strukturen, die beiden Länder jetzt aufstellen von Regierungsseite, sinnvoll verzahnt werden, auch mit den lokalen kommunalen Akteuren. Ich glaube, dann kann da wirklich eine Perspektive entstehen, die sehr schnell dann auch schon an Fahrt gewinnt.
Jörg Steinbach, wie kann man denn die Big Player in Deutschland auf die Lausitz aufmerksam machen, auf die neuen Chancen, auf die neuen Möglichkeiten? Klar, wir haben noch so ein paar Infrastrukturdefizite, aber wie kann man es schaffen, die großen Player der deutschen Wirtschaft auf uns aufmerksam zu machen?
Das war unter anderem Thema bei dem Termin bei Angela Merkel und auf Vorschlag von Dietmar Woidke wird es hier in der Region eine sogenannte Investorenkonferenz geben, eventuell auch zwei, das müssen wir nochmal gucken, ob wir eine in Sachsen und eine hier oder eine in Spremberg dann auf der Grenze machen, das müssen wir noch sozusagen von der Logistik her noch überlegen. Aber wir sind jetzt schon sozusagen in der Vorbereitung, dass wir alle unsere persönlichen Netzwerke versuchen zu aktivieren und hier wirklich Kapital und Investment sozusagen hier in die Region zu bringen, ihn aber auch darzustellen, warum das hier eine Chance ist, hierher zu kommen, warum es sich lohnt, sich hier zu engagieren. Und das ist ein Schritt, der in relativ naher Zukunft hier schon passieren wird.
Lassen Sie uns mal gucken auf das, was da ist. In dem Zusammenhang muss ich Sie mit Ihrer Vergangenheit konfrontieren, Herr Steinbach, nämlich als ehemaliger Uni-Chef in Cottbus, der BTU Cottbus-Senftenberg. Wie lässt sich denn die Wissenschaft mit einbinden in diesen Prozess, den Sie gerade beschrieben haben?
Na, das haben wir ja schon angefangen. Also ich möchte mich hier an dieser Stelle nochmal bei der Bundesregierung bedanken, die im Bereinigungsverfahren des Haushalts für 2019 bereits die Finanzierung von zwei außeruniversitären Forschungsinstituten mit aufgenommen hat. Die Gespräche in der Gründungsphase finden jetzt in diesen Wochen statt. Das heißt, es gibt auch schon Menschen, die man anfassen kann, die sozusagen für diese Aufgaben stehen. Und es sind aus meiner Sicht zwischen 4 und 5 weitere solcher Institute in einem Zeitraum auch der nächsten 5 Jahre denkbar. Ich denke an eins, was relativ schnell realisiert werden könnte, im Bereich zum Beispiel auch der Luft- und Raumfahrttechnik mit grüner Antriebstechnik für die Fliegerei. Wir können an Senftenberg ankoppeln mit der Biotechnologie, mit der zellfreien Biosynthese. Wir können mit den neuen Biopolymeren, mit der Chemie anknüpfen. Das sind alles Dinge, wo Forschergruppen heute schon da sind. Es ist mir noch gelungen, die einzuwerben, bevor ich in die Politik gegangen bin. Die müssen sich in diesen 5 Jahren erweisen, ehe sie den Institutsstatus kriegen. Aber sie haben alle das Potenzial. Und in der Summe gehe ich davon aus, dass wir von 6 bis 7 Instituten hier in 5 bis 7 Jahren reden.
Klaas Freitag, klingeln denn so ab und an die Telefone schon und fragt mal einer, wo kann ich was unternehmen bei euch?
Ja, selbstverständlich. Wir hatten ja letztes Jahr schon hier organisiert von der IGBCE, von Michael Vasiliadis, eine große Konferenz, wo wir internationale Bankenvertreter in Cottbus hatten. Daraus ist schon ganz viel Kontakt und Blick auf die Lausitz geworden. Man muss einfach feststellen, Deutschland, Berlin weiß jetzt, wo die Lausitz liegt. Das ist sicherlich auch ein ganz großer Verdienst dieser intensiven Debatten in dem letzten Dreivierteljahr. Und wir haben ganz, ganz viele, und das haben ja meine Vorredner alle schon gesagt, ich sag mal, so dieses spannende Thema, was ja manchmal die Menschen immer so sensibilisiert und die Vision Seidenstraße, ja, die ist nicht weit weg von uns. Die kann hier an uns vorbeiführen mit einem Logistikterminal in Schwarzheide, wo wir ganz konkret auch mit der BASF, mit chinesischen Investoren, mit den Logistikern reden. Und wenn dieses sich bewahrheiten würde, hängen daran natürlich wieder ganz viele andere Folgeinvestitionen, wenn man so einen Knoten herstellen kann. Dass man also 6 bis 7 Wochen eher in den asiatischen Märkten ist, direkt von der Lausitz aus. Also das ist wirklich positive Zukunftsentwicklung. Und das ist nur ein Beispiel neben vielen, vielen anderen Dingen, die von Schind schon angesprochen werden. Also das ist was unterwegs und die Telefone rappeln.
Und da geht es nicht nur um Containerverladung, sondern das als Kristallisationskern praktisch für neue Ideen.
Also da haben wir nicht die leere, robotergesteuerte Amazon-Halle. Da sind dann auch Menschen, die da arbeiten. Da brauchen wir Kraftverkehr, Kombinierten. Da brauchen wir gut ausgebildete Lokführer. Da brauchen wir Kraftfahrer. Da brauchen wir Logistiker. Also da brauchen wir auch ganz, ganz viele junge Menschen, die heute digitalisiert sind, die diese Prozesse dann auch steuern. Also das ist echt Industriearbeitsplätze.
Es ist still geworden hier beim Radio 1 und Rundschau Spezial, obwohl wir in einem vollen Saal sind. Das soll sich jetzt ändern, wenn wir wollen Sie, die Sie gekommen sind, hier mit einbeziehen in die Debatte. Schönen guten Abend, wer sind Sie?
Ich bin der Herr Zewe. Ich habe ein paar Fragen. Bisher haben wir ja in Welt so sehr viel platt gemacht, nicht? Also wir brauchen uns nicht wundern, dass unsere Jugend nicht da ist. die Laubach, also die LEAG ist für die Schlaglöcher hier eine Straße verantwortlich, nicht? Wenn man die Brücke nach Spremberg sieht, die ist beschildert, die ist seit 2 Jahren weggerissen. Da stehen noch immer die Stoppschilder in der falschen Richtung. Die Hauptstraße ist nicht irgendwie richtig gemacht, nicht? Wir haben in Welzow alle Schulen. Unsere Kinder sind fast wie in Afrika. Die werden verteilt aufs ganze Land Brandenburg. Die haben hier in Welzow keine Chance. Wir wollen Jugend hier ansiedeln. Es geht nicht. Die LEAG hat keine Aussichtsplattform für den Tourismusverband Welzow. Es ist das Welzower Fenster, was sie da haben. Das ist so weit weg vom Tagebau. Man bemüht sich gar nicht um die Welzower. Wir sollten aufhören, uns die Taschen voll zu hauen. Damit hätten wir unheimlich viel erreicht. Wenn wir aufhören zu lügen, und das wäre endlich das Hauptanliegen der Welzower Bürger. Man wundert sich, dass die Bürger in Welzow sauer sind. Die sind sauer auf die Unternehmen, die Schäden an die Häuser, Wasserrohrleitungen brechen, weil die Häuser sich absenken. Und wir reden hier von Wirtschaftszentren, von der Seidenstraße. Mein Gott, der Flugplatz Welzow soll ausgebaut werden. Wisst ihr, wie in Brandenburg Flugplätze gebaut werden? BER. Das sagt alles über Brandenburg aus. Nicht?
Sie hätten jetzt noch die Gelegenheit, eine Frage zu stellen.
Ja, die Frage ist, wann ändert sich die Beschilderung nach Spremberg? Wann kommt nach Spremberg eine vernünftige Straße für die Bürger? Wann hören unsere Kinder auf, in die Gegend rumzugammeln, dass hier wieder mal eine Schule herkommt, irgendwas? Nichts dergleichen ist. Wir brauchen uns nicht wundern, dass in Welzow sich keine junge Familie niederlässt. Meine Tochter ist ein Ahrweiler bei Bonn. Die haben sie ja alle in die Pilze geschickt. Die hat man in Brandenburg mit Stumpf und Stiel ausgerissen. Und jetzt wundert man sich, dass nichts läuft. Wie soll das laufen?
Jetzt wäre das natürlich eine Frage für Frau Zuchold, wahrscheinlich eher die Bürgermeisterin.
Auch die Bürgermeisterin von Spremberg ist für die Brücke zuständig.
Dann nehmen wir Frau Herntier an dieser Stelle.
Aber gerne. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die Brücke, über die Sie sich ja zu Recht aufregen, und das tun im Übrigen nicht nur die Welzower Bürger, sondern die Spremberger Bürger ganz genauso. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dafür liegt vor. Das ist ein Betrag, der etwas über 2 Millionen im Moment oder mit 2 Millionen zu Buche schlägt. Und da sind wir schon bei einer der zentralen Forderungen, die Kommunen in diesen Bericht reingeschrieben haben. Die Kommunen brauchen eine Investitionspauschale. Und die Lausitzer Kommunen, und das war ja im Übrigen die Geburtsstunde der Lausitzrunde. Warum haben sich die Bürgermeister zusammengetan? Weil wir in eine dramatische finanzielle Haushaltslage gerutscht sind, weil Gewerbesteuern nicht nur ausgefallen sind, sondern weil sie im zweistelligen Millionenbetrag zurückgefordert wurden. Und weil man wohl wissend schon damals, dass der Strukturwandel kommen wird, trotzdem nicht davon abgelassen hat, dass diese Kommunen die Gewerbesteuern erhöhen mussten und weil man trotzdem nicht davon abgelassen hat, dass wir in die Haushaltssicherung gerutscht sind. Deshalb ist eine der zentralen Forderungen für die Kommunen vor Ort eine wirklich gute Investitionspauschale oder Investitionsunterstützung, Eigenanteile absenken. Aber das muss ich auch sagen, wenn wir über diese Brücke reden. Ja, die Stadt Spremberg hat im Jahr 2013 diese Brücke übernommen. Und ganz offensichtlich ist die Brücke zum damaligen Zeitpunkt von ihrer technischen Beschaffenheit, von ihrem Zustand her, deutlich positiver eingeschätzt worden, als wie es sich jetzt im Rahmen der ja vorgeschriebenen Brückenprüfung herausgestellt hat. Also gebe ich die Frage zurück, was bitteschön soll die Stadt Spremberg machen, wo die
An der Baustelle.
Beschilderung hin oder her, über die Brücke kann man nicht rüberfahren.
Die Brücke ist weggerissen und hat seit 2 Jahren noch immer ein Vorratsschild.
Wir merken uns mal Investitions.
Der Wirtschaftsminister Brandenburgs möchte Ihnen auch noch antworten. Herr Steinbach, bitte sehr.
Ich möchte Ihnen erst mal sagen, dass Sie mit Ihrem Beklagen an der Stelle recht haben. Punkt. Man muss das erstmal anerkennen, dass die Situation so ist, wie Sie sie beschreiben. Ich glaube, das gehört erstmal dazu. Und ich sage mal auch als jemand, der erst seit 4 Jahren hier in der Region tätig ist, ich mache allen, egal ob in Potsdam, in Berlin, aber auch hier direkt in der Region, ich mache allen den Vorwurf, dass man sich um das, was hier in der Zukunft passieren muss, viel zu lange nicht gekümmert hat. Und ich sage immer, ich reiße in einer Zehntelsekunde eine Porzellanvase von einem Hocker runter. Ich brauche aber hinterher 4 Stunden, um sie wieder zusammenzukleben. Das heißt, das, was man dort jetzt heilen will, das wird länger dauern an der Stelle als die Zeit, die es gekostet hat, um das alles kaputt zu machen. Und das, wo ich einfach Sie versuchen möchte, mit davon zu überzeugen, ist, dass ich weiß, dass Ihre Bürgermeisterin einmal tatsächlich sehr aktiv ist an kurzfristigen Maßnahmen, die vielleicht auch in den nächsten 12 bis 18 Monaten hier tatsächlich zu sehen sein werden. Und auf dieser Basis, dass Sie wirklich Bewegung anfassen können, auch wieder das Vertrauen zu gewinnen, die 5 Jahre uns zu geben, die ich gesagt habe, die dass der eine oder andere etwas längere Prozess brauchen wird. Ja, wir haben zu lange Sie hier an der Stelle im Stich gelassen und es wird doppelter Anstrengung bedürfen, das wieder gut zu machen.
Vielen Dank, Herr Steinbach. Wir wollen weiter mit Ihnen diskutieren. Jetzt komme ich mal in diese Richtung.
Während du, Jan, während du weiterläufst, gebe ich mal schnell auf Frau Handier die Platz sonst hier.
Okay. Nee, ich platze überhaupt nicht. Das ist eine ganz einfache Zahl, die ich als Antwort an die oder für die vorigen Redebeiträge hier einfach mal nenne. Die Stadt Spremberg hat einen Investitionsstau von 80 Millionen Euro. Und das ist nur die Stadt Spremberg. Und dafür kann man eine solche Kommune nicht verantwortlich machen. Und auch darum geht es doch. Wir sagen doch als Kommunale, wir wollen Vorbild werden, wir wollen Modellregion werden. Es geht doch hier auch darum, anderen Regionen zu zeigen, wie man investieren muss. Natürlich geht es darum, den Menschen vor Ort zu zeigen, es wird ganz konkret besser hier. Aber dazu muss man die Kommunen und gerade wenn sie sich im Strukturwandel auch besser ausstatten mit Geld, aber, und das ist mein eigentlicher Punkt, und deshalb dauert das alles so lange. Die Planungen dauern viel zu lange, weil das so lange dauert, wird das alles immer teurer. Es ist so schwer, eine Genehmigung zu bekommen. Es sind, das war eins unserer Themen, da haben wir uns auseinandergesetzt, Herr Kaiser, nicht mit diesem Thema Genehmigungsrecht. Wie weit kann man das denn, ich will nicht sagen aufweichen, aber ich sag mal vereinfachen, gerade in diesen Regionen, damit solche Maßnahmen schneller umgesetzt werden können. Das ist doch das, was bei den Leuten den Frust erzeugt, dass es ewig lange dauert, bis etwas umgesetzt ist. Und das waren Punkte, die den kommunalen Vertretern ganz, ganz wichtig waren in dieser Diskussion. Und wir stehen ja auch kurz vor Kommunalwahlen und deshalb will ich wirklich mal für die Abgeordneten, sei es nun in Welzow oder auch in Spremberg oder in anderen Kommunen in Welzow, eine Lanze brechen. Das ist eine schwere Verantwortung, eine hohe Verantwortung, die diese kommunalen Abgeordneten tragen, weil sie müssen ja die Prioritäten festlegen. Wir haben diesen riesigen Investitionsstau, haben aber nur eine begrenzte Summe Geldes. Also da muss ich wirklich mal für die Abgeordneten, die sich hier ganz, ganz überwiegend so positiv in den Strukturwandel einbringen, eine Lanze brechen. Und die Schelte, die natürlich zuerst auf der kommunalen Ebene ankommt, ist nicht in allen Teilen gerechtfertigt.
Vielen Dank, Frau Herntier, Bürgermeisterin aus Spremberg. Wir sind nach wie vor live in Welzow im City Hotel. Und es gibt noch eine Frage aus dem Publikum. Schönen guten Abend, wer sind Sie?
Mein Name ist Fiedler und ich habe mal eine Frage an den Herrn Steinbach. BayWa und Vattenfall hat Interesse, großes Interesse dafür gezeigt, in Altflächen von Tagebauen erneuerbare Energienkraftwerke aufzubauen, in Größenordnung von bis zu 40 Atomkraftwerken. Das heißt, da hängen auch vielleicht viele, viele Arbeitsplätze dran, ob Sie das wissen und was Sie davon halten. Das würde mich mal interessieren. Und zum anderen vielleicht noch eine Anmerkung. Seit mindestens 15 Jahren bis vor wenigen Monaten hat unser Landesvater und sein damaliger Wirtschaftsminister noch getönt, wir brauchen für die Lausitz keinen Plan B. Seit ein paar Wochen hat sich das nur schlagartig geändert und das ist gut so. Danke.
Gut, sagen wir mal nicht 40 Atomkraftwerke, das wird ein bisschen heavy sein, aber die Investoren, stehen die auch bei Ihnen schon Schlange?
Also wir müssen tatsächlich in solche Dinge reinkommen. Es gibt mehrere solche Kraftwerksprojekte, auch zum Teil mit unterschiedlicher Technologie. Ich gucke mal etwas zwinkernd Herrn Kaiser an der Stelle. Mit gewissen verrückten Ideen habe ich euch den Abend auch nicht leichter gemacht, aber die gehen auch in die Richtung schlussendlich. Ich sage mal, nicht den einfachen Weg zu gehen der Abschaltung, sondern durch neue Technologien tatsächlich auch Innovationen in die Kraftwerkstechnik reinzubringen und damit vor allem auch denjenigen, die hier in Kraftwerken arbeiten, auch eine Zukunftsperspektive für ihren Job zu bieten. Und ja, wir werden in diese unterschiedlichen Projekte reingucken. Und wir sind schon dabei, einzelne Gespräche zu führen, dass wir versuchen, mal in Richtung Machbarkeit zu gucken und was so etwas an der Stelle kosten wird. Denn das wird das Entscheidende sein, dass wir diese Projekte dann auch wirklich in das genannte Gesetz mit reinbekommen oder zumindest in den Anhang mit reinbekommen, damit diese Finanzierungen gesichert sind und dass das dann sozusagen nicht bloß eine rosa-rote Wolkenwelt an der Stelle mit Absichtserklärung bleibt.
Vielen Dank, der Jörg Steinbach, der Wirtschaftsminister von Brandenburg. Da hinten gab es noch Fragen.
Und wir bleiben weiter im Gespräch. Hier gibt es auch eine. Schönen guten Abend. Wer sind Sie?
Ja, mein Name ist Helmut Franz. Ich bin Bürger von Welzow seit der Geburt, seit 1952. Und ich will das nicht so im Raum stehen lassen, was Herr Zewe hier dargestellt hat. Denn die Schimpferei, also es gibt viel Kritik und es gibt Bürger, und beide haben Sie jetzt bisher befragt, die alles nur kritisch sehen. Denn wir müssen auch anerkennen, bei allen Dingen, die noch zu erledigen sind, ist in Welzow viel in den letzten Jahren gelungen. Und das will ich hier nochmal ganz deutlich zum Ausdruck bringen als erstes. Als zweites, mit den Schülern ist es so, es ist gelungen, und das sind die Abgeordneten gewesen, die da auch wesentlich dran gearbeitet haben, dass 47 Schüler direkt mit dem Bus über Prochim und Lieske nach Großregen zur Schule fahren. Also nicht mehr alle in alle Himmelsrichtungen verstreut sind. Und das muss man hier an der Stelle so sagen, damit das nicht im Radio so kommt, als wenn in Welzow nichts wird. Eine Frage habe ich dennoch. Zu dem Thema, was mir zu kurz gekommen ist, das ist das Thema Versorgungssicherheit. Denn derzeitig machen wir aus Wind und Sonne etwa 25-27% der Energie. Es wird immer von 38% gesprochen. Da ist dann die Biomasse und die Wasserkraft dabei. Und dann sind es natürlich die sind nicht ausbaufähig. Also habe ich von diesen 25% muss ich ausbauen, damit ich theoretisch überhaupt erstmal auf 100% komme. Und dann muss ich das speichern und dann habe ich Wirkungsgrade beim Speicher. Also das erschließt sich mir überhaupt nicht. Und meiner Meinung nach, Herr Steinbach, sehen Sie es mir bitte nach, gebe ich da dem Herrn Deutscher völlig recht. Es wird über Strompreiserhöhung gehen und die zahlen die Deutschen dann insgesamt. Und wie die Industrie reagieren wird, müssen wir auch noch mal in dem Zusammenhang sehen. Und insofern, wie gesagt, ist mir das Thema Versorgungssicherheit heute hier an den Stellen zu kurz gekommen. Und Speicher, die hier so angerissen werden, die sind nicht ansatzweise in den Größenordnungen da, wie wir sie brauchen.
Dann greifen wir es gleich nochmal auf. Vielleicht fühlen sich Herr Kaiser und Herr Steinbach angesprochen.
Ja, Herr Steinbach, Sie sind ja auch, Sie kommen ja aus der Wissenschaft. Glauben Sie, dass das Speicherproblem, was offensichtlich das größte ist, dass es so zu lösen ist, dass man auch den Strommarkt damit beherrschen kann künftig?
Also drei Aussagen. Das eine ist, erstens, wir haben sicherlich im Augenblick einen Abenteuerpunkt vor uns. Ich glaube, dass Herr Kaiser das vielleicht gar nicht so anders sieht. Wir müssen 23 an der Stelle gucken, was bis dahin im Netzausbau funktioniert hat, um Überschussstrom, der im Augenblick im Norden Brandenburgs erzeugt wird, in den Süden zu kriegen. Ob wir tatsächlich die Kraftwerkstechnik so umgebaut haben, dass sie tatsächlich im Wirkungsgrad deutlich höher kommt an der Stelle, denn diese Techniken gibt es. Aber sie müssen dann auch implementiert sein, und zwar ungefähr bis zu diesem Zeitpunkt. Und insofern ist dieser Checkpoint 23, ist, glaube ich, wird von uns allen als mit der spannendste auf dem ganzen Pfad gesehen. An dem müssen wir uns sozusagen messen lassen. Aussage 2, der Punkt sozusagen der Strompreise, bin ich an der Stelle vorsichtig. Es gibt Volkswirte, die prognostizieren Ihnen einen absoluten Anstieg beziehungsweise in den Netzentgelten. Andere an der Stelle sagen, das wird moderater ausfallen, als es im Augenblick geplant wird. Ich bin jetzt mal ganz frech als Ingenieur an der Stelle, bin ich froh, dass ich kein Volkswirt bin, weil bis jetzt haben die meisten volkswirtschaftlichen Prognosen alle nicht gestimmt. Also insofern warten wir es mal an der Stelle ab. Aber wir haben den Gürtel mit Hosenträger an der Stelle eingezogen mit den vorhin erwähnten 20 Milliarden, um sozusagen die deutsche Industrie vor gegebenenfalls ja, ich sag mal sogar auch spekulativen ausgelösten Auswirkungen, auch das ist theoretisch dabei denkbar, in dieser Situation davor zu schützen und uns als Industrieland Deutschland an der Stelle abzusichern. Das vielleicht als die beiden wesentlichen Antworten.
Herr Kaiser, glauben Sie, dass das Speicherproblem zu lösen ist? Denn nur mit Speichern kann man ja diese volatilen Energien, Wind, Sonne beherrschen.
Also es war in der Kohlekommission auch nochmal interessant, da war ja die Bundesnetzagentur da und die Netzbetreiber, die gesagt haben, momentan haben wir einen Überschuss an Strom in Deutschland und deswegen die ersten Schritte gegangen werden können, ohne irgendein Problem mit der Versorgungssicherheit zu bekommen. Wenn Sie 15 Jahre nach vorne blicken, ganz klar muss die Frage der dezentralen Energieversorgung kombiniert werden mit der nationalen Energieversorgung. Und wir müssen uns auch sehr viel stärker investieren in Speichersysteme. Und da ist es natürlich so, dass die erneuerbaren Energien, die haben größere Fluktuationen als die Braunkohle, als die Kohle, als Atom. Und diese Spitzen zu nutzen dann in Speichern. Da gibt es ja erste Anlagen, die laufen. Da muss mehr rein investiert werden. Ich glaube, diese Power-to-X-Technologie auch hier in die Lausitz zu bringen, ist eine Zukunftsinvestition. Und dann muss, wie gesagt, das System angepasst werden und kontrolliert werden. Alle drei Punkte werden wir auf die vier Faktoren gucken, die Frau Herrntier vorhin auch nochmal genannt hat, um das sicherzustellen. Und die Bundesnetzagentur hat den gesetzgeberischen Auftrag, die Energieversorgung hier sicherzustellen. Wenn ein Kraftwerk zur Netzstabilität benötigt wird, wird es am Netz bleiben. Aber ich glaube, die Richtung, die ist klar und die Investitionen, die wir treffen müssen wegen dem Klimaschutz, sind gute Investitionen, denn die Folgekosten, die wir hätten, wenn wir jetzt nichts tun gegen den Klimawandel, wären um ein Vielfaches größer.
Vielen Dank, Herr Kaiser. Hier ist nach wie vor das Radio 1 und Rundschau-Spezial live aus Welzow. Und ich kann Ihnen schon mal sagen, wir reißen die 20-Uhr-Marke. Wir haben sie, glaube ich, auch schon gerissen, aber die Zeit nehmen wir uns, denn wir wollen weiter mit Ihnen diskutieren. Und zwar zunächst mal mit Ihnen. Schönen guten Abend, wer sind Sie?
Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Carsten Paulisch. Ich bin hier in Welzow auch Stadtabgeordneter, so wie Frau Wodke, allerdings für eine andere Fraktion. Ich bin unter anderem einer der Leute, die auch direkt in der Kohle beschäftigt sind. Ich möchte hier auch sachlichen Beitrag bringen und habe eine Frage in Richtung Greenpeace, den Herrn Kaiser und an die Kollegin Frau Wodke. Grundsätzlich finde ich es erstmal schade, dass bei solchen Podiumsdiskussionen nicht auch mal ein jüngerer Geist mit vertreten ist, sondern dann doch immer eher so der gehobene Standard, der die 40 schon weit gerissen hat teilweise. Mal vielleicht auf das Thema von gestern zu sprechen zu kommen. Also ich würde hier auch nochmal ganz klar darstellen wollen, was uns unterscheidet als Energieversorger zu den Leuten, die uns gestern wieder besucht haben. Wir hätten auch die Möglichkeiten, einfach mal irgendwann den Ausschalter zu drücken, egal ob das die Öl-, Gas- oder Braunkohle-, Steinkohleindustrie ist. Aber das unterscheidet uns von den Leuten. Wir schalten nicht einfach mal einen Schalter aus, weil dann haben wir den Fall, dass wirklich Deutschland mal schwarz wäre. Und dann ist das Netz nicht binnen von 7 Tagen wieder aufgebaut. Und dann bricht hier nämlich das Chaos in dem Land aus. Und darauf möchte ich bloß noch mal hinweisen. Deswegen meine Frage an Herrn Kaiser, wie sehen Sie oder wie werden Sie in Ihren Greenpeace-Strukturen das Thema Kohlekommissionsabschlussbericht vermitteln, dass man solche Zustände, wie Sie gestern hier wieder uns heimgesucht haben, wo Leute Wertschöpfung machen, vermieden werden, dass sowas nicht wieder auftritt? Und die Frage an Frau Wodke, man hört ja nur viel, was in der Kommission besprochen worden ist. Bringen Sie doch mal bitte 4 oder 5 Beispiele, für was Sie sich wirklich eingesetzt haben, für uns hier in Welzow. Und da kann ich sagen, nur das Argument Prochim zu bringen, das ist nicht genug, weil das, was in der Kommission dort abgesprochen wurde und dass natürlich die Leute aufeinander zugehen mussten, das ist erstmal eine vernünftige Sache, weil da Kompromisse müssen wir alle machen. Und da kann ich Ihr Nein absolut überhaupt nicht verstehen. Und da würde ich gerne mal von Ihnen wissen, was für Vorschläge haben Sie konkret eingebracht in dieser Kommission oder waren Sie dort nicht einfach fehl am Platze?
Frau Wodke, Sie sind direkt angesprochen, da wollen wir Ihnen natürlich sofort die Gelegenheit geben, auch was dazu zu sagen.
Ja, das möchte ich gern machen, Herr Paulisch. Ich weiß, dass Sie absolut jetzt mich hier attackieren wollen. Das haben Sie ja gestern schon im Finanzausschuss gemacht, mich sogar bedroht. Das ist die eine Geschichte. Zur anderen Geschichte, wofür ich mich für Welt so einsetze. Wir wissen, in dem Abschlussbericht, der viele, viele Seiten enthält, gibt es einen Anhang mit einer Projektliste. Und in dieser Projektliste ist 2-mal der Flugplatz Welt so erwähnt, für den ich mich stark gemacht habe. Das eine ist die Nutzung des Flugplatzes Welzow mit der Anbindung an die 169. Das ist das eine, aber das viel wichtigere Projekt für mich, und ich hoffe, da erfahren wir viel Unterstützung, das ist das Einbringen einer Feuerlöschflugzeugstaffel hier in Welzow. Wir haben dazu den Sedlitzer See in unmittelbarer Nähe. Wir haben uns auch schon informiert und erkundigt und daran gearbeitet an dem Projekt. Denn dieses soll nicht nur Welzow oder Brandenburg bedienen. Das ist ein Projekt, was deutschlandweit geht, europaweit, nördlich der Alpen. Denn gerade so eine Feuerlöschflugzeugstaffel, die ist nötig, wenn es zu den Moorbränden kommt oder in Wäldern, wo Munition noch liegt. Und das hatte ich mir zum Ziel gemacht. Das ist mit eingebracht und dieses Projekt ist auch in der Projektliste verankert. Ich hoffe, dass das genügend Beachtung findet und wir die Finanzierung sicherstellen können.
Herr Kaiser, auch Sie sind angesprochen worden von Herrn Paulisch. Nehmen Sie Einfluss auf Jugendorganisationen? Es waren ja jetzt nicht Greenpeace-Aktivisten, die da gestern auf den Bagger geklettert sind, sondern in der Gelände teilweise. Nehmen Sie da Einfluss oder sagen Sie, Jungs und Mädels, haltet euch mal ein bisschen zurück? Oder wie läuft das bei Ihnen?
Also ich meine, jede Organisation, jeder Mensch ist für das verantwortlich, was er selber tut. Aber ich habe großes Verständnis dafür, dass junge Menschen, die merken, klimapolitisch bewegt sich in diesem Land nicht, dass die sich dafür einsetzen. Und ich glaube, keiner richtet ihren Protest gegen sie, die sie dort arbeiten, sondern gegen die Stagnation in der Klimapolitik. Und das war auch der Grund, Sie hatten ja gefragt, warum wir gesagt haben, wir stimmen insgesamt diesem Ergebnis der Kommission zu, weil jetzt endlich mal erste Schritte für die nächsten Jahre vereinbart wurden, dass vor allem im Westen Kraftwerke abgeschaltet werden, dass der Hambacher Wald stehen bleibt. Heute hat der RWE-Chef Schmitz erstmalig angedeutet, dass er sich das vorstellen kann, was, glaube ich, wichtig ist jetzt für die weitere Debatte. Was wir aber auch klar gemacht haben am Schluss der Kommission, und da war ich sehr unzufrieden auch mit den anderen Kommissionsmitgliedern, dass wir es eben nicht geschafft haben, bei der Frage Enddatum uns zu einigen auf etwas, was gesellschaftlich akzeptabel wäre. Und ich glaube, da werden wir dann vor allem bei dem ersten Reviewpunkt 23, 26 werden wir weitere Debatten haben. Aber ich glaube, uns war auch wichtig, dass der Einstieg auch gelingt in die Regionalentwicklung, dass die Regionen unterstützt werden, dass der Boden bereitet wird, dass wir dann sehr viel schneller in eine neue Ökonomie einsteigen können, als das bisher noch vorstellbar ist.
Vielen Dank, Herr Kaiser, und wir wollen hier noch weiter diskutieren. Schönen guten Abend.
Ja, mein Name ist Bernd Pumper, ich komme aus dem Spreewald. Eine Frage an die Vertreter der Landesregierung. Vor einigen Tagen hat der Finanzminister Scholz in seiner hanseatischen Zurückhaltung geäußert, die fetten Jahre sind vorbei. Er ist ja auch stellvertretender Bundeskanzler. Und bei mir kommt jetzt die Frage auf, inwieweit sind die sogenannten 40 Milliarden, die hier in diesem Kohleprogramm vereinbart sind, gesichert, nicht, dass dann wieder frei nach McKinsey-Art diese 40 Milliarden runtergerechnet werden und gesagt wird, naja, das Geld ist jetzt alle, wir müssen ja alle sparen, wir müssen das und das Programm noch absetzen, siehe Rentenprogramme und was jetzt hier noch alles kommt. Also ich habe so den Eindruck, dass jetzt, ich sage mal, aufgrund der fetten Jahre jeder so eine Mitnehmen-Mentalität hat und sagt, naja, jetzt, wir wollen ja alle noch Geld haben. Inwieweit sind jetzt also die 40 Milliarden gesichert über 20 Jahre und länger? Nicht, dass das hier alles Wunschvorstellungen sind und wir dann, ich sage mal, nach 15 Jahren vielleicht noch unter einer anderen Regierung dann, sagen wir, die Dummen sind. Das ist die Frage.
Herr Steinbach, die Konjunktur trübt sich ein. Das haben wir auch schon öfter in der Lausitzer Rundschau in den letzten Wochen lesen müssen. Müssen wir jetzt Angst haben, dass die 40 Milliarden wieder verhandelt werden?
Nein, ich glaube, das müssen wir nicht haben, obwohl ich auch der Wahrheit die Ehre geben will. Sicher haben wir sie in dem Augenblick, wo das Gesetz, das Maßnahmengesetz durch den Deutschen Bundestag durch ist und wo dieses über den Staatsvertrag, der jetzt neulich von der Kanzlerin auch noch mal zugesagt worden ist, abgesichert ist. Bis dahin bleibt sozusagen ein Funken Restunsicherheit. Warum ich die an der Stelle für vernachlässigbar klein halte, hängt ehrlich gesagt mit dem Weg zusammen, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Ich sage mal, es ist ein Instrument der Politik geworden, ob man das schön findet oder nicht schön findet, kann jeder für sich selber entscheiden, aber bestimmte Entscheidungen in diese Gruppen, wo alle gesellschaftlichen Gruppen vertreten sind, hineinzudelegieren und dann diese Empfehlungen an der Stelle umzusetzen. Wenn jetzt von diesem Ergebnis, und darum war es so wichtig, dass wir mit dieser überwältigenden Stimmenzahl diesen Bericht an der Stelle beschlossen haben, wenn die Bundesregierung, ich sage es jetzt mal ganz hart, es wagen würde, davon abzuweichen, dann wird sich niemand von uns, auch Herr Kaiser nicht und kein anderer, jemals wieder bereit erklären, in so einer Kommission mitzuarbeiten und diese Zeit zu investieren. Dann ist dieses Instrument tot. dann sind andere Arbeitsgruppen, die es im Augenblick auch gibt, sofort diskreditiert. Also, glaube ich, steht dieses Ergebnis. Wie es finanziert wird, das bin ich an der Stelle auch noch sehr gespannt, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die gesamte Summe sozusagen on top geschöpft wird, so mit den Gründen, die Sie eben gesagt haben. Und es gibt erste Andeutungen, dass man Prioritäten sozusagen in den existierenden Haushalten der einzelnen Ressorts setzen will. Das wäre dann tatsächlich ein sensationeller Weg. Das heißt nämlich dann, dass ein bundesdeutsche Einigung sozusagen da ist, dass der Steuerzahler diese Aufgaben für alle vier Reviere gemeinsam an der Stelle schultert, zu seinen eigenen Lasten schultert. Das wird noch ein spannender Prozess, das zu beobachten. Was dabei rauskommt, da würde ich auch heute keine Prognose abgeben. Aber ich glaube, die Zahl, die steht, das kann sich heute niemand mehr leisten, an der tatsächlich noch mal zu wackeln.
Danke, Herr Steinbach. Und weiter geht's hier hinten in der Ecke.
Hallo, mein Name ist Frauke Gerau. Ich würde hier gern auch eine Stimme für die Jugend sein und das Klima, denn ganz oft ist es so, dass ich auch im privaten Umfeld vom älteren Menschen gespiegelt bekomme, dass die Erde eh schon verloren ist. Und dann ist immer so eine subtile nach mir die Sinnflutstimmung. Und ich möchte einfach betonen, hey, es geht irgendwie um meine Zukunft. Es geht um die Zukunft der Kinder, auch wenn irgendwie vielleicht andere Leute dann schon in der Rente sind und auf dem Kreuzfahrtschiff fahren. Und deswegen engagieren sich junge Leute. Und das kann halt einerseits sehr radikal sein. Das kann sein, dass es deswegen ist, dass Schülerinnen nicht mehr zur Schule gehen, damit eben dieses Thema Aufmerksamkeit bekommt. Oder dass Jugendverbände, wo auch ich ein Teil war, wie zum Beispiel die Bundjugend, die Naturfreunde-Jugend, die Naturschutzjugend und die WWF-Jugend, Forderungen an die Kohlekommission schreiben und darum bitten, dass wir auch gehört werden, weil es eben irgendwie nicht nur um Arbeitsplätze gehen kann, die es jetzt gibt, sondern auch um Arbeitsplätze in der Zukunft. Und ich meine, die letzten beiden Sommer waren verdammt kacke für Landwirte. Wir hatten 2017 Ernteausfälle für die Äpfel. Wir hatten 2018 einen verdammt trockenen Sommer und viele Maisfelder sind vertrocknet. Und wenn einfach alle Arbeitnehmer sich einfach nichts mehr zu essen leisten können, weil die Preise so hoch werden, dann müssen wir hier nicht über Industriearbeitsplätze reden. Aber das bedeutet Klimawandel. Und ich finde es schön, dass Herr Steinbach sagt, dass wir den Wandel als Chance verstehen sollten. Einfach dafür, dass es irgendwie Lausitz schöner wird, lebenswerter. Und ich möchte eine Frage an die Mitglieder der Kohlekommission stellen. Und zwar sagte Herr Steinbach am Anfang, dass es ungefähr 5 bis 6 Jahre dauern wird, die Maßnahmen bereitzustellen für den Strukturwandel und 5 bis 6 Jahre für deren Entfaltung. Das macht für mich 12 Jahre. Warum ist dann das Datum 2038 in den Abschlussbericht geschoben? Und warum steht dann da drin, naja, vielleicht könnten wir es frühestens auf 2035 vorziehen, eventuell. Warum wird nicht alles getan, um zu sagen, okay, wir können es 2035 schaffen, wenn Sie das so sagen als Experten. Und dann werden wir uns ins Zeug legen, das auch zu tun, für die Jugend und für das Klima.
Also, Herr Steinbach war nicht dabei, aber vielleicht fragen wir Frau Herrn-Thier. Sie war in der Kohlekommission.
Genau. Ja, das ist ja sehr ausführlich beschrieben im Bericht, warum am Ende des Prozesses die Jahreszahl 2038 steht. Aber das war ja eine sehr lange Eingangsrede. Und die Vertreterinnen und Vertreter von Fridays for Future hatten ja auch bei der letzten Beratung auch eine Delegation zur Kommission geschickt. Und meine Meinung dazu, meine persönliche Meinung dazu, ich bin jetzt gleich 62 Jahre alt, ich bin Großmutter und Mutter. Ich war aber auch mal die nächste Generation. Ich war auch mal so alt. Und
oder so jung.
Oder so jung, danke schön. Und jedenfalls, das ist auch das Recht der Jugend in besonderer Art und Weise und besonders emotional so zu reagieren. Was ich, und wenn ich das verfolge, gerade auf Twitter oder auch auf Facebook, was vermieden werden sollte, das ist, dass man da sehr einseitig diskutiert und dass man quasi suggeriert, dass man dieses Problem, was ja ein technisches Problem ist, aber auch ein gesellschaftliches Problem ist, quasi mit solchen Aktionen lösen kann. Das halte ich nicht für den richtigen Weg. Ich appelliere da, sich durchaus umfassend zu informieren und diesen Bericht auch sehr genau zu lesen. Da steht nämlich drin, warum ein schneller Kohleausstieg nicht geschehen kann. Denn wenn das so einfach wäre, dann hätte man es ja gemacht. Aber die Risiken, die für nicht nur für die Volkswirtschaft, sondern für uns alle bestehen, wir alle hängen doch sehr, sehr von einer sicheren Versorgungswirtschaft ab. Die sind ganz einfach zu groß und das kann sich eine verantwortungsvolle Regierung eben auch nicht leisten, das zu negieren. Ich möchte noch einmal sagen, dass es natürlich so ist, dass die Politik das nicht geschafft hat. Die Politik und die Koalitionäre haben es nicht geschafft, einen Pfad festzulegen und ein Datum oder einen Korridor zu nennen. Diese Aufgabe hat man einer Kommission übertragen. Diese Kommission hat sich geeinigt. Da ist von uns allen viel abverlangt worden. Und ich erwarte ganz einfach, auch von den jungen Menschen, die sich ja für dieses Thema interessieren, dass man sich dann auch die Mühe macht, alle Aspekte zu betrachten. Weil das ist auch in eurem Sinne, wirklich, das ist auch in eurem Sinne, dass ein Pfad beschritten wird, der auch euch ermöglicht, das Niveau zu halten, den Standard zu halten, aber auch eine Perspektive zu geben, dass dann, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, der Ausstieg erfolgen kann. Es ist nicht nur schwarz-weiß, sondern es ist eine sehr komplexe Angelegenheit.
Sagt die Bürgermeisterin von Spremberg, Christine Herrnthiel. Wir machen unsere Publikumsrunde zu mit dem Bundestagsabgeordneten Ulrich Frese. Guten Abend, Herr Frese.
Guten Abend. Ich will einige Bemerkungen aufgreifen. Die Kommission hat einen Bericht vorgelegt. Die Kommission ist eine Kommission, die Politik gewollt hat, um alle gesamtgesellschaftlichen Gruppen, die an energiewirtschaftlichen, an strukturpolitischen Fragen eine hohe Bedeutung haben, auch zu beteiligen. Nun kommt das Primat der Politik, Herr Steinbach, Herr Minister Steinbach. Es entscheidet nicht die Bundesregierung, es entscheidet das Parlament. Es entscheidet das Parlament und wer die Parlamentsdiskussion letzte Woche Donnerstag zu einer Aktuellen Stunde gehört hat, der kann sehr deutlich erkennen, das ist noch ein langer, dorniger, steinreicher Weg, um das, was in der Kommission an Vorschlägen vorgelegt worden ist, auch in Politik zu kleiden. Ja, die einen diskutieren es unter energiewirtschaftlichen Gesichtspunkten. Sie sagen, sie können heute im Jahre 2019 nicht erkennen, wie das Thema Versorgungssicherheit, Preisstabilität im Jahre 2038 gewährleistet sein soll. Denn zur Wahrheit gehört, dass wir von heute aus angerechnet unsere regenerativen Erzeugungsanlagen, wir haben zurzeit 110.000 MW Wind und Sonne installierter Leistung, auf etwa 350.000 bis 400.000 MW erhöhen müssen. Wir müssen Anlagen, Windräder, Solaranlagen und ohne Ende bauen. Und wer den Widerstreit in der Bevölkerung bezüglich der Standorte kennt, der weiß, das ist kein Honigschlecken, noch einmal die große Anzahl an Windrädern und Solaranlagen. Der zweite Teil, der diskutiert worden ist, sind in der Tat die Finanzen. Wir reden, die einen reden von 40, die anderen reden von 60, die anderen reden von 76, 80 Milliarden Euro, die nur für diesen Bereich aufgewandt werden müssen. Und wer dann die Diskussion der FDP, wer dann die Diskussion der CDU, wer dann Lemmel, der selbst in der Kommission für die CDU war, gehört hat, der sagt klar und deutlich, das ist nicht stemmbar, das ist nicht machbar, das kann der Steuerzahler nicht verkraften. Wir werden hier genau überlegen müssen, welche Gelder sind sinnvoll oder welche Gelder sind nicht sinnvoll. Und wenn ich mich an meine Diskussion im Haushaltsausschuss erinnere, wo die Frage erörtert worden ist, sollen wir den Ländern ohne Kondition jedes Jahr 700 Millionen Euro geben, ja, da kam auch keine große Freude auf, weil Erfahrungen mit den Ländern bisher da war. Die Bundesmittel werden zur Verfügung gestellt, die Länder sanieren sich, der Bund weiß nicht, wie er gerade ausgucken kann, aber das Geld kommt eigentlich nicht da an, wo es ankommen sollte. Also was ich damit sagen will ist, es ist kein Selbstläufer, es ist noch eine lange, harte Arbeit. Der Bundeswirtschafts- und Energieminister wird, wie Minister Steinbach es gesagt hat, im Mai wahrscheinlich Gesetzesentwürfe auf den Tisch legen und dann beginnt die parlamentarische Beratung und ich kann noch nicht sagen, wie sie ausgeht.
Vielen Dank, Herr Frese. Ich möchte Sie einladen zu einer Schlussrunde und das Wort Vision dabei vermeiden. Ich möchte einfach mal von rechts nach links fragen, welche Vorstellung haben Sie von der Lausitz im Jahr 2038? Wo stehen wir da? Klaus Freitag, der Lausitzbeauftragte des Landes Brandenburg.
Als Cottbusser bade ich dann erstmal im Cottbusser Ostsee und bin mir sicher, dass ich in einer sehr lebenswerten Region lebe, dass meine Kinder, 4 Söhne, auch in der Lausitz Arbeit gefunden haben mit ihren Familien. Und das wünsche ich mir ganz dolle für die Lausitz, eine liebenswerte, eine zukunftsfähige Lausitz.
Vielen Dank, Herr Freitag. Hannelore Wodke, wo sehen Sie Welzow, Proschim im Jahr 2038?
Ja, ich sehe auf jeden Fall, dass Proschim weiter gedeiht, blüht und wächst. Und Welzow auch, natürlich. Und das wünsche ich mir natürlich auch. Außerdem sehe ich, dass das so wird, wie unser Ministerpräsident gesagt hat, unsere Region oder überhaupt Brandenburg wird enkeltauglich. Und das finde ich ganz wichtig, denn unsere Kinder wollen in einer sauberen Umwelt leben, müssen in einer sauberen Umwelt leben, fern von Staub und Lärm und so weiter.
Christine Herntier, wenn 2038 das letzte Kraftwerk in Deutschland abgeschaltet ist, wie geht's Spremberg dann?
Dann wird in Spremberg ein Kraftwerk der neuen Art stehen, weil Kraftwerke werden auch in Zukunft gebraucht werden. Und ich stelle mir auch vor, dass die Lausitz eine ganz erfolgreiche Blaupause dafür ist, wie große, komplexe Transformationsprozesse in einem breiten gesellschaftlichen Konsens gestaltet werden können. Auch ich wünsche mir eine lebens- und liebenswerte Lausitz. Und als Spremberger Bürgermeisterin sehe ich natürlich nach wie vor unseren Industriepark Schwarze Pumpe, den ja der Wirtschaftsminister des Landes Brandenburg heute besucht hat und auch sehr positiv hervorgehoben hat, dass das nach wie vor quasi der Motor gemeinsam mit Schwarzheide für die wirtschaftliche Entwicklung im Süden von Brandenburg ist.
Vielen Dank, Frau Herntier. Von Thorsten Pötsch wissen wir bereits, dass er 2038 in Pension ist. Aber wie geht's Weißwasser? Nein, Sie waren es.
Das war Knut Deutscher.
Sie gehen. Okay, was machen Sie dann? Herr Pötsch.
Also es wurde ja gesagt, Sie sind nur alte Herren und Damen. Also okay, ich bin noch ein bisschen schockiert drüber, über den Satz. Aber also ich bin dann fast Rentner.
Pardon, ich nehme alles zurück.
Ja, zu der Zeit und... ich finde schön, dass der Ministerpräsident von Brandenburg Worte aus Sachsen aufgreift. Denn ich kann mich gut erinnern, vor 3 Jahren bei einem Wirtschaftsempfang der Spremberger Bürgermeisterin war das Wort enkeltauglich, was ich dort in die Runde gegeben habe, was auch nicht von mir stammt, sondern von einem sächsischen Bürgermeister. Wir verwenden es in Zukunft eben sehr, sehr oft oder haben es in der Vergangenheit sehr oft verwendet. Und es ist schön, dass es die Runde macht. Und ich hoffe, dass die Lausitz insgesamt, wir reden ja viel über einzelne Orte, wir müssen ja über den Tellerrand hinausschauen, dass wir schaffen, so wie es die Bürgermeister gefordert haben, schon vor 3 Jahren, dass es eine europäische Modellregion gibt, dass die anderen 42 Gebiete in ganz Europa sozusagen hier in die Lausitz kommen und sich das angucken, wie Strukturwandel gelungen ist.
Vielen Dank, Herr Pötsch. Stefan Rode, welche Bilanz werden Sie 2038 als Lausitzbeauftragter des Freistaates Sachsen ziehen?
Ja, also ich denke, ich hoffe, dass es also eine Bilanz ist, die erstmal zeigt, dass die Lausitz attraktiv ist, gerade für Jugendliche, dass die Leute, die bis jetzt noch aus der Lausitz gehen und vielleicht in die großen Städte gehen, nach Dresden und so weiter, in der Lausitz bleiben, dass wir dort auch Bildungsangebote haben, dass wir Kitas haben, dass wir Schulen haben, die Leute dazu bewegen, also auch bei uns zu bleiben, dass wir aber auch top sind bei der Digitalisierung, dass wir also letztendlich Breitband haben, dass wir sozusagen eine Vorreiterregion auch werden, sowohl was die Verwaltung als auch die Unternehmen anbelangt. Und ich denke aber auch, dass es auch eine Region dann sein wird, die auch von der Schönheit, die sie aufzuweisen hat, auch leben kann, also auch Tourismus auf der anderen Seite zu bieten hat und eine Region, die möglicherweise auch 2, 3 Großansiedlungen bekommen hat, sodass Großansiedlungen vielleicht nicht mehr an der Autobahn zu Breslau entstehen, also Mercedes das Motorenwerk nicht mehr dort baut, sondern vielleicht bei uns baut.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rode. Herr Deutscher, wie wird es dem südbrandenburgischen Handwerk gehen, wenn in der Lausitz das letzte Kraftwerk vom Netz geht?
Also ich wünsche mir 2038, dass die S-Bahn zwischen Berlin und Dresden und der Lausitz so verkehrt, dass hier viele Menschen wohnen und dass dann die Handwerker hier vor Ort viele Häuser bauen können, instand halten, der Fleischer gute Kundschaft hat. Und dann hätten wir wirklich was erreicht. Und da wäre natürlich mein großer Wunsch, dass das Südbrandenburger Handwerk, da bin ich mir aber sicher, Handwerk wird es immer geben, Handwerk ist notwendig, dass es aber genauso zahlreich ist wie heute.
Vielen Dank, Herr Deutscher. Herr Steinbach, als Wirtschaftsminister des Landes Brandenburg, ist immer schwer, in die Zukunft zu gucken. Aber was wünschen Sie sich für die Lausitz im Jahr 2038?
Ja, um mal in dem Bild zu bleiben, also wenn es mir vergönnt ist, bin ich dann 82. Ich würde mich freuen, wenn ich zu dem Zeitpunkt mit meinen Enkeln hier sein kann, die dann vielleicht Interesse haben, hier auch zu studieren und später ihren Job zu finden. Und ich würde mir vor allem wünschen, dass ich zu dem Zeitpunkt Menschen hier treffe, die eine größere Zufriedenheit an der Stelle ausstrahlen, weil sie auch das Gefühl haben, sie sind in diesem Prozess mitgenommen worden, sie haben ihn selber mitgestalten können und sie können stolz auf wieder sein auf ihre eigene Region. Das wünsche ich mir.
Vielen Dank, Herr Steinbach. Herr Kaiser, als Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, wie nachhaltig wird die Lausitz 2038 sein?
Ja, ich wünsche mir, dass die wirklich jungen Menschen hier im Raum ihren Kindern dann erzählen, dass 2019 der Wendepunkt war in der Energie- und Klimapolitik, dass jeder Euro in die Region gegangen ist und nicht unbedingt in die Entschädigung von Unternehmen, dass die Unternehmen Rückstellungen gebildet haben, die insolvenzfest sind und damit das Fundament gebaut haben für eine Region, die auf 8 Jahre bereits Energieversorgung zu 100% aus erneuerbaren Energien zurückblickt.
Vielen Dank, Herr Kaiser. Und vielen Dank Ihnen hier im City Hotel in Welzow. Das war das Radio 1 und Rundschau Spezial Wie weiter nach der Kohle. Der RBB bleibt natürlich dran am Thema. Es gibt schon die nächste Diskussionsrunde in knapp 2 Wochen, am 18. Februar dann in Cottbus. Dann sind die Kollegen von Antenne Brandenburg dran im Club Bebel in der Nordstraße, gleich in der Nähe des Unicampus. Dann aber natürlich auch mit anderen Gästen. Der Einzige, der auch dabei ist, ist Herr Freitag aus dieser Runde. Vielen Dank für heute Abend. Danke auch dem City Hotel. Carmen war, glaube ich, der Name. Danke, dass wir hier sein durften. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut.
Schönen Abend. Tschüss.